Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Mein heutiger Gast ist ein Mann, der Tradition und Zukunft in einer besonderen Branche verbindet. Patrick Tengler ist Mitglied der KÖSTV Amelungia Linz im MKV und der KÖSTV Severina Linz im ÖCV und seit kurzem Inhaber eines Unternehmens, das in der Verbindungslandschaft sehr bekannt ist, ein Couleurhandel. Übernommen hatte das Geschäft von niemandem Geringeren als Herrn Bitter, einen Namen, der für viele Generationen von Verbindungsstudenten fast synonym mit Couleur steht. Heute sprechen wir mit ihm über die Faszination von Couleur, den Wandel einer Branche und die Verantwortung, ein solches Erbe fortzuführen. Patrick, schön, dass du Zeit hast, dass das jetzt geklappt hat mit der Aufnahme. Wie geht's dir?
Ja, danke dir, lieber Jan. Danke, dass ich da sein darf. Zuerst einmal wirklich, das war jetzt eine Geburt, das Ganze mal kennenzulernen hier vor Ort, auch mit dir hier ins Gespräch zu treten. Wunderbar, danke. Ja, wie es mir geht, ich würde sagen gut. Heute Nacht etwas wenig geschlafen. Ich bin direkt nach unserer Verbindungsfeier, die gestern war, kurz 2 Stunden ins Bett und gleich wieder ins Büro weiter.
Ja, das ist Hustle Culture. Das gibt es auch bei den Kollegen.
Weniger das, mehr, dass unsere Partys einfach so lange gehen. Also auf der Severina ist ja eine Studentenverbindung, wie man kennt. Wir sind an der Linzer Hochschule, an der Johannes Kepler Universität. Mhm. Und unsere Partys fangen meist gegen 19 Uhr an und hören gegen 3, 4 in der Früh auf. Danach wird noch abgebaut und die Leute kommen dann meistens gegen 5, 6 Uhr in der Früh ins Bett.
Ja.
Ja, das ist ganz normal.
Aber hört sich doch nach einem ausgeglichenen sozialen Leben an.
Ja, soweit möglich. Also ich habe die Hälfte der Part-E-Mails beantwortet.
Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt? Oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich. Die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Korporierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk.
Ja, lass uns doch mal direkt einsteigen. Und zwar stell dir mal vor, jemand, der keine Ahnung von Verbindungen hat, fragt dich beim Bier, was macht eigentlich ein Couleurhändler? Was antwortest du? Sorgst du da für einen nahbaren Einstieg?
Also das Simpelste, unter dem sich die meisten Leute was vorstellen können, ist Modeschmuck. Modeschmuck ist ein guter Überbegriff. Die Leute erwarten dann nicht unbedingt immer die echten Materialien wie Silber und Gold, sondern alles Mögliche, von Perlenketten über Anhänger, alles, was halt modern ist, Modeschmuck. Und damit kann man schon relativ gut den externen Einfluss ins Ganze. Ich habe immer wieder den Fall, dass Bekannte mich fragen, ja, hey, was machst du jetzt eigentlich? Und da muss ich ausholen. Logischerweise, ich betreue Studentenverbindungen von bis, de facto von Rom bis rauf nach Estland, ist alles dabei. Also je nachdem, ja, definitiv, europäische Verbindungen sind extrem groß verbreitet. Hm.
Ja, das hat man in diesem Podcast auch schon festgestellt. Also ich meine, du hast eine breite Couleurlandschaft halt im Baltikum, in Polen entsteht. Also kommt es ja auch gerade zu einer Renaissance des Verbindungswesens und die machen das ja extrem geil dort in Belgien, in den Niederlanden. Also in Frankreich gibt es ja auch Studentenverbindungen. Wir hatten neulich bei uns einen zu Gast. Ich habe den Namen leider vergessen, weil die haben so eine spezielle Mütze an und nach dieser Mütze bezeichnen die sich. Und es ist nicht so ausgeprägt wie bei uns. Ich meine, die Schweiz, die haben wir jetzt auch gut kennengelernt. Österreich ist ja auch eine Hochburg und natürlich hier bei uns in Deutschland.
Natürlich. Das sind aber auch die 3 größten Länder, was das angeht. Also wenn man nach außen schaut, alles, was außerhalb des Dachraums, also Deutschland, Österreich, Schweiz ist, merkt man schon, dass das Verbindungswesen abnimmt. Gibt ein paar Ausreißer. Ich habe gesehen, du hast im letzten Talk vor längerer Zeit den Hund Flüstersinger der Edorinania Tokio gehabt.
Ja, genau.
Und dann gibt es, glaube ich, drüben in Südamerika gibt es auch noch irgendeine Verbindung. Das ist ein Ableger einer deutschen.
Ja, da hatten wir auch einen Doppelbänder schon bei uns im Podcast drin, der in Chile bei den Burschenschaften, genau, die es dort gibt. Ich glaube, 7 Stück gibt es dort und eine Mädelschaft gibt es da unten auch. Und es ist weltweit verbreitet. Vor allem mit Fumito Yano, das war ein cooles Interview, weil er saß ja wirklich in Tokio, als wir das aufgenommen haben. Und ich in meinem Keller hier bei Düsseldorf.
Ja, wobei, dein Keller schaut schön aus auf den Videos, muss man ganz ehrlich sagen. Also top eingerichtet.
Danke, ist auch viel Liebe reingesteckt. Ich denke mal, so viel Liebe wie bei dir, weil du hast ja auch, wie gesagt, von Clemens Bitter Couleur übernommen. Und dieser Couleur-Händler hat ja eine außerordentliche Stellung in der Szene. Der ist ja mit so einer der ganz, ganz großen Namen, die wir dort haben. Wann hast du das erste Mal selbst gespürt? Hier ist Renommee und eine auch Erwartungshaltung.
Puh, ich glaube, das war... Also kurz, ich muss etwas ausholen zur Erklärung für die, die es nicht wissen. Ich habe das Unternehmen mit Anfang des Jahres übernommen, habe da alles Mögliche durchgemacht. Ich glaube, da kommt eh noch nachher kurz dazu, wenn es dich interessiert, Jan.
Na klar.
Ich hatte irgendwann um Februar herum ist es losgegangen, dass dann geheißen hat, hey, die gewohnte Liefergeschwindigkeit, die der Herr Bitter hatte, das war ein Wahnsinn. 1-2 Wochen Maximum, teilweise 3 Wochen. Das haben wir am Anfang des Jahres nicht ganz hinbekommen. Es hat gebraucht, bis ich mich komplett einlerne, das alte System verstehe, die ganzen Abläufe hinbekomme, wie der Herr Bitter sie hinbekommen hat. Und nach dem Ganzen und mit diesem ganzen Aussagen von, ja, ihr liefert so langsam, macht doch mal schneller, da hat man dann schon gemerkt, wie extrem bekannt das eigentlich ist und auch wie extrem kurzfristig und begehrt die Zipfel von Herrn Bitter sind und waren. Als kleines Beispiel, wir haben in Österreich ja regelmäßig Bälle. Die Ballkultur in Österreich ist ja sehr stark verbreitet. Und unter anderem gibt es einen größeren Ball, der aus der Couleur-Szene kommt. Das ist der oberösterreichische CV-Ball. Der wird in Linz abgehalten, meiner Heimatstadt. Und da wird auf einmal, bekomme ich um 2 am Nachmittag einen Anruf, hey du, wir brauchen heute Abend 2 Zipfe. Bumm. Und dann muss man sich schon abmühen, dass man rechtzeitig hinbekommt. Aber dafür war Herr Bitter unter anderem bekannt.
Ja, das spielt sich ja, glaube ich, auch ein. Wie viele Jahrzehnte hat er das gemacht?
Ich denke, es waren 43 Jahre exakt.
Ja, es ist interessant. Als ich damals Fuchs war, 2009, also jetzt auch schon vor, wie viele Jahren waren das, 16 Jahren, war halt auch Bitter Couleur, der erste Couleur-Händler, den ich direkt kennengelernt hatte vom Namen her, wo ich noch gar nicht wusste, was eigentlich ein Couleur-Händler ist und ich mich gefragt habe, wo gibt es eigentlich die Bänder und die Mützen zu kaufen, aber das hat sich ja dann auch alles sehr schnell dann auch aufgelöst, dieses Mysterium. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du die Chance bekommen hattest, dieses Unternehmen zu übernehmen?
Chance ist relativ, also ich habe einen sehr speziellen Werdegang von bis, habe mich überall ein bisschen bewegt, habe lange Zeit gesucht, was ich machen möchte. Und bin dann nach Hochs und Tiefs meiner Lebensgeschichte mit meinem Leibburschen auf der Severina bei einem Bier zusammengesessen und er hat mir sein Leid geklagt. Ach Gott, der Bitter hört auf, wo bekommen wir in Zukunft unsere Krüge her? Die Krüge waren das Hauptthema, weil diese Bierkrüge, die der Bitter im Angebot hat, wunderschön, Siebdruck, alles drum und dran, hatte nur der Herr Bitter zum damaligen Zeitpunkt. Ist auch nach wie vor so. Und wenn du einmal eine Verbindung hast, die das gleiche Krugmodell 120 Mal stehen hat, dann willst du kein anderes Krugmodell haben. Mhm. Logischerweise. Sieht einfach schlecht aus. Und irgendwie ist dann bei dem Bier dieser Geistesblitz gekommen, ach komm, ich rufe den lieben Kartellbruder Klimmen mal an und schau, was passiert. Das war letztes Jahr im August, wenn ich mich nicht vertue, August, September. Und von ersten Treffen bei ihm oben in Rohrbach, am Verbindungshaus der, warte mal, jetzt habe ich gerade einen Hänger, wie heißt die Verbindung noch einmal? Mülger Rohrbach, ganz genau, eine MKV-Verbindung. also eine Penalie, eine nicht schlagende, eine katholische, hat das erste Treffen stattgefunden. Wir haben uns mal darüber unterhalten. Er hat mir das Ganze auch ehrlich gesprochen gleich mal nicht allzu schmackhaft gemacht. Er hat gesagt, es ist furchtbar viel Aufwand, es zahlt sich kaum aus, es ist einfach nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich war es gewohnt, einfach zu arbeiten. Also diese Hustle-Culture in der Richtung habe ich schon relativ früh angenommen, weil ich auch ein paar Kollegen in dem Bereich unterstützt habe. Habe gesagt, okay, warum nicht? Dann arbeite ich halt ein bisschen. Und aus einem Treffen sind dann 2, 3, 4 geworden. Auf einmal ist dann der Wirtschaftsprüfer dabei gesessen, der Steuerberater, und schlussendlich hat es einen offiziellen Übernahmevertrag gegeben. Und mit, ich glaube, das war dann der 17.12.24, ist das Ganze nämlich übergegangen, und mit 1.1. haben wir die Zipfproduktion wieder aufgenommen.
Ja, interessant, das ist ja eine Riesenchance, die du da ja bekommen hast.
Durchaus, ja.
Welche Motive haben dich denn am Ende überzeugt, ja zu sagen? Weil es ging ja dann ein bisschen so Schlag auf Schlag.
Es ist jetzt, ich möchte nicht allzu sehr ausführen, weil wenn ich jetzt 5 Jahre zurückgehe und das Ganze aufstrukturiere, dann ergibt es mehr Sinn, aber das dauert jetzt wahrscheinlich zu lange. Ich versuche es kurz zu fassen. Ich bin rezipiert worden bei meiner Melunia im Alter von 15 Jahren. Hab da die Fuchsenzeit durchgemacht, wie man es kennt, hab dann meine Chargen gemacht. Wir haben ja keine Partien, die wir fechten, das ist als katholischer Österreicher nicht der Fall. Und habe dann dort 3-mal das Seniorat gehabt, den Konsenior, den Fuchsmajor, jede Charge bis auf den Kassier. Und ich denke, dass das Couleurstudententum mir sehr, sehr viel gegeben hat. An Freunden, an Erfahrungen, an Lebenswert. Und ich bin, ja, also das ist die ideologische Seite des Ganzen. Ich genieße dieses Couleurstudententum, zusammensitzen mit Leuten und auch neue Leute kennenlernen. Das ist das eine, worum ich sage, hey, macht mir Spaß, könnte mir Spaß machen. Ich schaue mir das Ganze an. Und auf der anderen Seite, ein Punkt, den ich jetzt selber vor kurzem verstanden habe, ich war immer ein bisschen handgreiflich mit den Händen unterwegs. Also ich habe viel gearbeitet, habe viel in der Werkstätte. Einfach das Werken in der Schule als Kleiner hat mir mega Spaß gemacht. Und genau das habe ich hier de facto wieder. Also ich sitze wirklich da, die Zipfe sind alle Handarbeit. Du hast jeden einzelnen Zipf in der Hand, baust ihn zusammen, du hast die einzelnen Lederprodukte in der Hand, alles drum und dran. Es macht Spaß. Und ich habe wirklich einen Riesenspaß dran.
Ja, das Gefühl, etwas zu erstellen, das ist eine schöne Sache. Also ich habe ja eine lange Zeit habe ich gemalt, ich hatte auch Ausstellungen und alles, und das ist schon was anderes, als wenn du dann so ein kleines Meisterwerk dann erstellst und andere Leute dir Wertschätzung dafür geben und sagen, oh, das ist schön und toll, und es dir auch vielleicht auch abkaufen oder halt ne, Mehrwert halt dadurch generierst. Und als Dienstleistung, ne? Also als digitale Zahlen, KPIs, das ist halt nicht so befriedigend. Ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten der Fall, dass wir halt auch gerade in einer Generation leben, wo man uns gesagt hat, ihr müsst an die Uni, ihr müsst studieren, ihr müsst dieses und jenes machen, dass halt aber auch die handwerklichen Berufe so völlig auf der Strecke bleiben. Also was ich mal abends zum Beispiel total gerne im Bett mache, ist, ich mache dann YouTube an. Okay, das hört sich jetzt schon so ein bisschen creepy an, aber ich mache mir YouTube an und ich gucke dann gerne vor allem diese Schuhhandwerker, die dann halt so also so richtig teure, maßgeschneiderte Schuhe zum Beispiel erstellen mit den Leisten, die Nägel da reinhämmern, das Leder freischneiden und dann halt diese Kunstwerke dabei rumkommen. Das finde ich zum Beispiel auch immer cool. Ich finde, das muss ja für dich auch entspannt sein. Ich meine, gut, die Romantik wird wahrscheinlich auch schnell bei dir im Job raus sein, oder? Ich meine, wenn du dann, sagen wir mal, die ersten 200 Zipfel mit sehr, sehr viel Liebe gemacht hast, dann denkst du, boah, jetzt bin ich durch, und dann kommen die nächsten wieder rein. Also es ist ja auch irgendwo durchhalten, ne? Viele denken ja auch bei einem Sportler, der macht das nur aus Leidenschaft. Ein Profi schafft es trotz der Langeweile und dieser ständigen Repetition weiterzumachen.
Genau, das ist es. Da bin ich gut prädestiniert dafür. Ich habe 3 Jahre lang den Leistungstanzsport praktiziert. Also das ist auch nichts anderes de facto. Du hast 3 Jahre lang 25 Stunden die Woche zum Teil tanzen, tanzen, tanzen. Das muss man auch durchhalten. Ich glaube, daher kommt mein Durchhaltevermögen ein bisschen.
Ja, das sind so wichtige Stärken, ne? Die kommen, wenn man halt älter und größer wird. Bei mir ist es, glaube ich, Geduld mit Menschen. Ich war mal ein Jahr, wie ich ja mal schon ein paar Mal erzählt hatte, Lehrer in einem Internat und da lernt man Geduld. Das hilft mir im Berufsleben. Also mir platzt der Kragen nicht, wo anderen Kollegen schon das Gesicht hochrot wird, wo ich noch denke, komm, warten, das Problem kriegen wir gelöst.
Ja.
Gab es denn Momente der Unsicherheit? Vielleicht kam auch bei dir die Frage hoch, kann ich dieser Verantwortung überhaupt gerecht werden?
Ja, durchaus. Also ohne Frage. Das ist, wenn man jetzt von außen auf das Unternehmen Bittercouleur beispielsweise drauf sieht, sieht man nur, ja, da bestelle ich einen Zipfel und der kommt an. Und vielleicht ist da was falsch, vielleicht ist das Band verdreht. Sowas gibt es immer wieder mal. Aber das alles, was dahinter passiert, sieht man nicht. Und besonders am Anfang habe ich selber sehr viel Zeit auch aktiv vor der Graviermaschine verbracht, habe Zipfel selber geklebt, alles drum und dran. Und das auch zu sehr unheiligen Zeiten. Also teilweise bin ich um 6 in der Früh im Büro gestanden und bin um 3 in der Früh wieder raus. Dann wieder 3 Stunden schlafen, das Ganze noch einmal. Ich glaube, in der Anfangsphase habe ich sogar teilweise im Büro geschlafen. Einfach, dass ich da halbwegs hinterherkomme. Und das, was richtig frustrierend war, was mir in Erinnerung geblieben ist, war ein Chargenzipfel meiner lieben Severina. Das vor CHC, ein CHC, bevor ich eine Charge gemacht habe, hat sich Chargenzipfel anfertigen lassen bei mir, dankenswerterweise. Wirklich wunderschöne Dinge, die sind wirklich große Chargenzipfel, nicht irgendwie so 2 Mittelschieber, sondern jede Charge hat einen eigenen Schieber. Mhm. Und der war halt 7 Schieber lang. Und davon 7 Stück. Und ich habe halt graviert, habe mir das Ganze ordentlich aufgelegt, habe versucht, wirklich alles korrekt abzuarbeiten, dass alles ja richtig graviert ist. Mhm. Ja, 49 Schieber später schaue ich es mir an, will es zusammenbauen und denke mir, Scheibenkleister, ich habe einen Logikfehler gehabt und habe alle 49 Teile schmeißen können. Das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir mal gedacht habe, ui, da hat man doch mit sich selber gezweifelt.
Aber letztendlich wächst man ja daran, oder?
Ohne Frage, ja. Das passiert mir kein zweites Mal mehr.
Wie hast du denn das Problem gelöst?
Das kannst du nicht lösen.
Also du musstest so wieder von vorne anfangen, war die Frage.
Ja.
Also,
ja,
das Problem. Wie lange hast du dran gesessen?
3-4 Stunden sicherlich. Weil das Thema ist, bei diesen Chargenzipfen, die waren so gebaut, dass auf der Vorderseite eine Grafik war, eine spezial für die Charge selber gewählte, und auf der Hinterseite dann die Charge mit dem Namen drauf. Und das Problem ist, dass wenn du einmal etwas graviert hast bei den Teilen, kannst du es nicht mehr ungeschehen machen. Mhm. Das heißt, du musst neue Teile hernehmen. Und die Teile, die du graviert hast, sind de facto Müll. Leider.
Wie lange dauert es denn eigentlich, so einen Standardzipfel herzustellen? Also das habe ich mich oft gefragt, wenn ich mir meinen Zipfelbund angucke, da sind leider auch gottlos viele dran. Aber wie lange dauert das denn, sagen wir mal, so einen Standardzipfel, so einen ganz normalen Leihverhältnistauschzipfel, Bierzipfel und halt ein Wein?
Also wenn das Ganze jetzt bei mir aus dem Drucker rauskommt, dann das Bänder raussuchen frisst sehr viel Zeit. Dafür fürs Bänder raussuchen 10-15 Minuten, dann fürs Gravieren alles einstellen, je nachdem wie schnell man natürlich ist. Ich darf von mir selber behaupten, dass ich ein gutes Tempo inzwischen erreicht habe. Das Gravieren dauert nochmal ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde, na weniger. Also gesamt für 2 Zipfel in dem Fall, ein Bier, ein Weinzipfel aus der simpelsten Herstellung, also das 03-Modell ist das simpelste zum Gravieren. 2 Stunden sicherlich. Liegt aber nicht unbedingt daran, dass das aktive Arbeiten so viel Zeit kostet, sondern das von A nach B gehen. Das Arbeitsplatz herrichten und dann wieder weitermachen. Wenn ich jetzt am Stück graviere und 40 Mal den gleichen Zipf graviere, ist das natürlich super schnell. Da schaffe ich in einer halben Stunde 20, 30 Zipfe, wenn es schneller geht. Wenn es wirklich ein Identer wäre. Mhm. Aber nachdem ich einlegen muss, das Teil anpassen muss, schauen muss, das Modell ist das Richtige, muss die Gravurdatei abgleichen, muss es gravieren, muss es einmal testen, damit die Gravur wirklich mittig sitzt. Da muss es graviert werden, Teil raus, nächstes Teil rein, dann vielleicht noch die Seite umdrehen, das Ganze noch einmal, dann die Teile von A nach B bringen, die Teile zusammenkleben, Rechnung schreiben, verpacken, abschicken. der gesamte Prozess, glaube ich, kostet wirklich fast 2 Stunden.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Du als Kohlehändler, du verkaufst ja nicht nur einfach Bänder oder Mützen, sondern du bewahrst ja auch irgendwo ein Kulturgut. Wie gelingt es dir, dieses Traditionsbewusstsein zu wahren und gleichzeitig moderne Erwartungen zu erfüllen? Also ich mit modernen Erwartungen sage ich ja zum Beispiel mal, unser Bestellverhalten hat sich ja durch diese großen Online-Konzerne ja massiv verändert. Früher war eine Paketbestellung, da war jedem klar, das dauert wahrscheinlich 3-4 Wochen, bis das da ist. Dann gab es dieses berühmte amerikanische Versandhaus, was es schafft, teilweise am gleichen Tag, am nächsten Tag oder spätestens in 2 bis 3 Tagen zu liefern. Weil ich habe auch noch einen anderen Bekannten, Couleur-Händler, mit dem ich mal telefoniert hatte, den ich da mal gefragt habe, so, ey, hast du Bock, hier in die Sendung reinzukommen? Und der, ja, sehr viel zu tun halt hatte und der meinte, dass aktuell halt auch mitten in der Nacht Anrufe kommen von Corpus, die an der Theke sitzen, die mittags um 12 einen Zipfel bestellt haben und dann versagt an der Theke um 5 Uhr nachts mit über 40 also Anrufzeichen den Couleur-Händler aus dem Bett jagen und dann derjenige sich dann fragt, so ist es das überhaupt wert, was ich hier mache? Also
ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe es sehr gut. Solche Vorkommnisse hat man immer wieder einmal. Aber um auf deine Frage einzugehen, das Kulturgut bewahren. Ich denke, das, wo ich am ehesten dieses Kulturgut sehe, ich habe von jeder Verbindung, die man bestellt, eine gewisse Kartei liegen, aufgebaut über die Jahre, wenn jemand bestellt hat, hat sich etwas aktualisiert, man hat etwas abgelegt und das hat Herr Bitter, der Clemens, davor auch schon gemacht, hat wirklich viel Zeit hineingesteckt in das Ganze. Ich habe Dokumente aus dem Jahre 1960 zum Teil bei mir in den Karteien liegen. Wirklich alte Dokumente, alt relativ, aber eher alte Dokumente, die auch zeigen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich habe Gründungsdokumente mancher Verbindungen, die manche Verbindungsarchive nicht mal haben. Das ist mir vor kurzem jetzt aufgefallen bei meiner eigenen Verbindung. Ich glaube, der erste handgezeichnete Zirkel meiner Severina liegt bei mir in den Akten. Mhm. Das ist direkt für den Gründungszipfel oder was das auch immer war, hat man im Bitter damals diesen Zirkel gezeichnet und geschickt. Und das liegt bei mir da. Also soweit zum Erhalten der Tradition. Auch Bandmuster.
Bandmuster, hattest ja im Vorfeld ja gesagt, dass ihr da auch ein riesengroßes Bandarchiv ja halt auch habt. Seid ihr eigentlich dankbar für Bünde, die identisches Band haben?
Indifferent. Also wirklich absolut indifferent. Das ist, wenn jemand das gleiche Band hat, ist es so. Das Einzige, wo man aufpassen muss, wenn eine Verbindung Band kauft für sich und das bei uns einlagert, dass wir das nicht irgendwie unabsichtlich für andere Bestellungen hernehmen. Das darf natürlich nicht passieren.
Okay, das hat mich zum Beispiel mal interessiert, wie das dann da gehandhabt wird. Wie im Restaurant, wenn man gerade zufälligerweise ein Menü bestellt, was jemand anderes zurückgegeben hat und die Ausgabezeit nur 5 Minuten dann gedauert hat. Was mich auch so ein bisschen reizt zu wissen ist, als dein Amtsvorgänger, der Herr Bitter, seinen Couleur-Handel ja wahrscheinlich Ende der 70er Jahre gegründet hat, oder? Weil das ja eben gesagt 40 Jahre ungefähr.
Müsste sein, ja.
Ende der 70er, Anfang 80er Jahre. Wo war Bitter da Vorreiter? Weil ich glaube, wenn man sich so ein bisschen, also es gibt ja keine Geschichte der Couleur-Händler leider, was mich auch interessieren würde. War das ja früher eigentlich so, dass in den einzelnen Städten es Läden gab von Handwerkern, die genau diesen Bedarf an Couleur für die hiesigen Verbindungen erfüllt hat. Und ich glaube, dass der Versandhandel doch da auch wieder schon der nächste Schritt war, oder?
Ja, definitiv. Der Herr Bitter in dem Fall sehr jung angefangen. Ich glaube, um die 20 war er wieder angefangen hat. Und er hat sehr simpel angefangen mit einer Übertragsgraviermaschine. Da hat man früher noch diese Zeichen gehabt, wirklich als Block, die wurden gefräst. Und da ist man dann mit der Graviermaschine nachgefahren, diese Zeichen. Und mit einem Übersatz hat das Ganze auf das Teil selbst übertragen. Das heißt, das waren die ersten Dinge. Dann kamen irgendwann die Maschinen, dann kamen die Handgraben wieder zurück, die wurden wieder modern, die wurden wieder sehr gerne gesehen. Gab es alles. Aber der Herr Bitter war definitiv Vorreiter mit der Website.
Okay.
Die Website, die du jetzt kennst, war eine der ersten ihrer Art.
Ach.
Ja, also wenn ich jetzt überlege und zurückgehe, die allererste Website, die online gegangen ist, der Bestellshop, war aus 1998. Ja. Und die aktualisierte Variante, die man jetzt noch sieht, ist aus 2011. Wenn man sich jetzt mal bitte zurückdenkt, was da vor jetzt gerade fast gut 14 Jahren war, war das damals hochmodern.
Ja, definitiv. Wobei ich glaube, Prozesse sind doch auch ein bisschen intuitiver geworden, weil ich fand das damals, als ich das erste Mal einen Zipfel bestellen musste, bitte selber, sondern generell ist es ja immer so, dass ja diese Online-Formulare, man hat Angst, immer irgendetwas zu übersehen. Da ist es ja auch, glaube ich, einfacher geworden, auch mit den Online-Formularen, oder? Früher hat man sich die PDF ja ausgedruckt, dann hat man sie ausgefüllt, dann hat man sie eingescannt und dann dem Kurierhändler geschickt. Und heute ist es ja so, du bist ja dann durchgeleitet, oder?
Genau, das ist um einiges besser geworden inzwischen. Also früher war es ganz schlimm, ich habe teilweise noch Faxbestellungen. Also die Leute bestellen aktiv noch per Fax, wollen zumindest. Geht nicht mehr, das habe ich abgedreht, weil ich mich damit nicht mehr auskenne.
Könnte ich auch nicht.
Aber ich bekomme teilweise noch Briefe mit maschinengeschriebenen, mit den alten Schreibmaschinen geschriebenen Bestellungen. Die kommen per Post an, dann schicke ich das Ganze zurück und dann ist fertig. Also das war früher wahrscheinlich normal. Dann kam das Fax, dann kam der Online-Auftritt.
Ja, aber wie du ja gesagt hast, das Ende der 90er ist ja echt früh. Also es ist ja schon extrem innovativ.
Ja. Wenn du mal die Zeit und Lust und Laune hast, mit ein bisschen Recherche findest du die alte Website sogar noch. Die ist sogar noch online, ganz versteckt. Meistens kommen die Leute auf mich zum Sprechen, weil sie den Bummler irgendwo online finden. Den findet man auf der ganz alten Website von Bittercouleur. Also wirklich ganz versteckt.
Sehr gut zu wissen. Ich glaube, da gehen jetzt einige Korpus auf die Suche, die das hören.
Also ganz kurz vorweg, den Bummler gibt es derzeit bei mir noch nicht. Ich schaue mich bereits um, das kommt wieder. Mhm. Aber ich möchte qualitativ was haben, deswegen suche ich lieber länger, bevor ich irgendeinen Blödsinn online stelle.
Welche Modernisierungen, wo wir jetzt ja gerade schon darüber gesprochen haben, hast du denn bereits umgesetzt? Ist es ein überarbeiteter Online-Shop? Ich meine, auch wenn der vom deinem Amtsvorgänger 2011 ja nochmal erneuert worden ist, ist ja mittlerweile auch 14 Jahre dazwischen. Es gibt Größen wie Shopify, die aufgetreten sind. Was hast du da so gemacht? Also wie sieht es mit internationalen Kunden aus dem Dachraum aus oder beziehungsweise Europaraum? Wie sieht Social Media bei dir aus? Und wo war der Widerstand bis jetzt am größten bei der Modernisierung?
Also ich glaube, der größte Teil des Widerstandes war darin, einmal zu verstehen, was das alte System überhaupt macht. Das nämlich mal durchzublicken, wie das funktioniert und seine Launen zu verstehen, ist schon relativ kompliziert. Wir haben es gut hinbekommen, das heißt, wir verstehen jetzt einmal alles. Der erste Schritt für mich war einmal, dass wir alles hier ein bisschen interconnecten. Ich habe hier im Büro physische Firewall stehen, ich habe die PCs untereinander connected, wir sind schneller, wenn es um Dateien hin und her schieben geht. Das war davor nicht der Fall, davor musste man mit dem USB von A nach B laufen. Nächster Schritt ist die Website, da sind wir auch bereits im Gange, jetzt seit fast einem halben Jahr das Ganze zu programmieren, sind da leider in ein paar gröbere Schwierigkeiten gelaufen.
Der alte Herr wird 60 oder feiert 50 Jahre Fenestrierung. Blumen? Zu kurzlebig. Buch? Schon dreimal geschenkt. Aber eine Flasche JJ's Manöverschluck Eigner Edition 2? 16 Jahre gereifter Barbados Rum. Einzelfass, Bourbon und Banyuls Finish. Limitierte 640 Flaschen. Das ist nicht einfach ein Geschenk, das ist eine Ehrung. JJ's Manöverschluck. Geschenke für die, die man wirklich schätzt. Jetzt Eigner Edition 2 sichern, solange der Vorrat reicht. Alle Infos in den Shownotes.
Die sehr unerwartet waren, aber die durchaus gröber waren. Jetziger Stand der Dinge ist, wir sind fast fertig mit der Programmierung. Jetzt hat am Anfang uns das Amazon Web Services Down ein bisschen erwischt.
Ja, das ist jetzt, was vor ein paar Tagen passiert ist.
Genau, das hat
die ganzen Leute mit den, hast du das mitbekommen, mit den Leuten, die diese Smart-Matratzen haben, die dann in dieser Temperaturenhölle gelandet sind?
Nein, habe ich nicht, die Armen. Gott.
Ich glaube, da hat man das erste Mal gemerkt, dass diese ganzen IoT-Geräte, also Internet of Things, Sachen, Fluch und Segen sein können.
Das ist eine unangenehme Nacht, definitiv.
Ja, das ist, also wir nennen jetzt hier nicht den Hersteller, aber da gab es einen Hersteller, der hat halt Smart-Matratzen, die ziemlich teuer sind, also ich mir auch gerne kaufen würde, die Temperatur optimal so einstellen, dass du die besten Schlafphasen halt hast. Also
ich glaube, ich weiß, wenn du meinst.
Genau. Und die sind aber an AWS geknüpft und nachdem es den Shutdown gab, ist es halt leider so gewesen, dass die Leute irgendwie extrem hohe Temperaturen dann in ihrem Bett hatten und alles andere als angenehm war.
Die Armen.
Wie ist es denn mit internationalen Kunden? Kommen die mehr online oder?
Online. Also je internationaler es wird, desto mehr wird es online. Also alles, die Problematik ist, der Webshop ist so alt und so nicht mehr intuitiv, dass viele Leute wieder versuchen, vom Webshop wegzugehen und mir E-Mails schicken. In der Art und Weise, wie sie sich eine Bestellung vorstellen. Verständlich, aber furchtbar anstrengend, weil jede E-Mail anders aufgebaut ist, jeder ein anderes Schreibverhalten hat und man kann nicht wirklich einfach sagen, das ist Schema F und okay, genauso müssen wir im Büro vorgehen. Wir müssen jede E-Mail 2 bis 3 Mal lesen, verstehen, alles drum und dran. Gleiches auch bei Verbindungen, die kein Deutsch sprechen. Die belgischen Verbindungen, die estländischen Verbindungen, die sind meistens dann unterwegs auf den E-Mails, weil auf der Website das Ganze nur auf Deutsch angezeigt wird. Also soweit zum internationalen Klientel. Ja, das ist eine Sache, die man überarbeiten muss. Man muss teilweise Übersetzungen für manche Dinge finden, die schwer sind. Also wie ich ein Stiefelgeschäft in dem Fall übersetze, muss ich jetzt nachschauen. Das weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht.
Das Boot.
Ja. Solche Sachen auf jeden Fall. Ich hoffe, das beantwortet die Frage halbwegs.
Und wie geht es bei Social Media vor? Also ich hatte jetzt gesehen, dass es halt einige Kohlehändler ihr Auftreten halt bei Social Media halt erhöhen und auch damit auch mit einem höheren Auftragsvolumen dann halt auch einhergehen, weil sie halt wahrgenommen werden. Weil ich glaube, bis, sagen wir mal, auch Social Media so eine Plattform geworden ist, war es ja immer so ein Empfehlungsgeschäft, glaube ich. Ne? Wenn dein Leibbursche bei Kohlehändler X bestellt hat, dann gehst du hin und hast auch bei Kohlehändler X halt auch bestellt. Und so hat sich das ja, glaube ich, halt bei vielen Verbindungen durch die Generation gezogen, bis, sagen wir mal, die Preise so hoch geworden sind oder die Lieferqualität so gesunken ist, dass man sich umorientiert hat. Wie ist dein Wettbewerb jetzt? Wie beurteilst du das? Weil ich meine, da kann man sich ja nicht so ganz schließen.
Also zurück zum Punkt Social Media, ja, definitiv habe ich mir schon überlegt, ist aber für mich derzeit der falsche Fokus. Es ist natürlich verständlich, dass man Social Media macht und dass man das unbedingt anschauen möchte, aber es ist für mich wichtiger, dass hier im Büro alles perfekt läuft, alle ihre Zipfe rechtzeitig bekommen, ihre Bestellungen rechtzeitig bekommen und wenn ich dann Zeit habe, dann kümmere ich mich um Social Media. Davor nicht. Social Media ist ein Add-on, das mir natürlich mehr Kunden bringen kann, ja. Wobei ich auch sage, wir haben jetzt keinen Neukundenstamm sozusagen. Es ist ja jeder Leibfuchs erfährt von seinem Leibwurst, welche Kohlehändler es gibt. Und damit wird dann gearbeitet. Wir haben jetzt keinen Kunden, der in Botswana sitzt jetzt beispielsweise und sich denkt, okay, jetzt will ich einen Zipf haben und jetzt muss ich herausfinden.
Aber in Kamerun gibt es doch eine, der im CV assoziiert.
Touché. Ja, aber jetzt einfach nur damit du verstehst, was ich meine, ist, wir haben kein Neukundengeschäft in dem Sinne, wo wir sagen, wir müssen Leute reich nicht wissen, dass es uns gibt. Natürlich Social Media Auftritt, ich möchte zeigen, dass es mich gibt, dass ich erreichbar bin, dass ich ein Mensch bin, blöd gesagt. Ich bin ein Mensch wie jeder andere, man kann mit mir reden, man kann mit mir Dinge besprechen. Es haben schon viele sich sehr positiv geäußert darüber, dass man mit mir ein bisschen besser sprechen kann. Aber dieser wirkliche Social-Media-Effekt von jetzt mache ich ein Reel und es hat 100.000 Aufrufe und ich kann mich vor Bestellungen nicht mehr retten, das wird es nicht geben. Außerdem vertrete ich auch ein bisschen diese Meinung, dass nicht alles immer im Netz stehen muss. ich muss jetzt nicht einen Zipfel eines Kunden ins Netz hochladen. Das ist dem Farbgeschwisterlein überlassen. Wer das machen möchte, soll bitte. Aber ich werde nicht hergehen und irgendwelche Zipfelsprüche abfotografieren und online laden. Das finde ich nicht in Ordnung.
Weil ich hatte einmal einen Zipfelspruch gemacht, der alles andere als traditionsbewusst war. Und da hatten wir sogar nochmal einen Rückruf vom Co-Landler bekommen, ob wir das wirklich ernst meinen.
Aber ja, ja. Solche Sprüche gibt es auch immer wieder mal.
Aber nichts Verbotenes.
Also. Nein, nichts Verbotenes. Also generell, es ist, Zipfsprüche betreffen die Person, die tauschen ihn selbst. Da darf ich es nicht wagen und wage es auch nicht, irgendwie zu sagen, ja passt, das ist jetzt moralisch zu bewerten. Hm. Das geht mich nichts an.
Ist ja auch vernünftig so, das sollte ja auch nicht sonst so sein. Ich meine, als Couleurhändler, da gehen wir ja jetzt mal davon aus, dass Verbindungen dein größter Kunde sind. Aber hast du auch Kunden, die keinen klassischen Verbindungs-Background haben? Also die trotzdem Sachen bei dir bestellen?
Ja.
Wie viel macht das aus? Also mir kommt das gerade so vor, wie nur ein Frauenarzt in Deutschland, der muss ja, glaube ich, einen gewissen Prozentsatz nicht nur Frauen haben, sondern darf ja auch irgendwie 3% männliche Patienten nehmen, die nichts mit dem eigentlichen Geschäft zu tun haben, sondern auch als Allgemeinarzt betreuen. Wie ist das bei dir?
Also gewisse Vorschriften dahingehend gibt es auf jeden Fall nicht, dass ein Couleurhändler nur so und so viele Verbindungen betreuen darf und niemand anderen. Ich bin gerade am Überlegen. Es ist selten. Es ist wirklich selten, dass man von anderen Vereinen etwas bekommt. Muss man ganz frei raus sagen, aber hin und wieder verwirrt sich dann doch ein Verein auf die Homepage und sagt, hey cool, das gefällt uns, das hätten wir gerne. Wer genau und wie viel das ist, kann ich, um ehrlich zu sein, nicht sagen. Es ist selten, definitiv, aber es ist immer wieder einmal.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Siehst du denn noch, sagen wir mal, Möglichkeiten, das Geschäft zu expandieren? Sagen wir mal, Schützenvereine. Gibt es die in Österreich eigentlich? Also ja. Im Rheinland hast du da eine ganz, ganz starke Kultur. Gibt es da Überschneidungspunkte, also was die Kunden halt betrifft? Also
würde ich schon sagen, also die Überschneidungspunkte liegen ja in dem Fall in der freiwilligen Tätigkeit. Man kann eine Verbindung ja auch als gewisserweise als freiwilligen Verein bezeichnen. Und auch wir haben es bei uns den Fall, viele, die bei uns auf der Severina sind, sind ja ebenfalls in der Freiwilligen Feuerwehr, im Roten Kreuz und so weiter und so fort. Manche Feuerwehren eignen sich dann auch Zipfbünde an, wie ich erfahren habe.
Echt?
Anscheinend.
Sehr geil.
Aber Schützenvereine sind dann so speziell, die haben meistens alles in ihrer eigenen Umgebung. Schützenvereine sind ein bisschen autarker als viele andere Vereine. Das ist mir schon aufgefallen.
Also, ich meine, die haben ja auch immer ihre Standardausrüstung. Also in Neuss ist es zum Beispiel so, da haben so gut wie alle immer diese grünen Sakkos halt an, diese Weidmannsmützen, die sie dann anhaben, oder wahrscheinlich Schützenhüte. Ich weiß nicht, wie der richtige Begriff dafür ist. So wie die wahrscheinlich bei uns immer denken, wir haben Schärpen an, obwohl es das Band ist. Da gibt es einen Schützenverein, der hat eine US Marines Uniform. Und ja, das sieht einfach unfassbar geil aus. Und also wie gesagt, die müssen ja ihre Sachen ja halt auch irgendwo herbeziehen. Ich hatte mal gehört, mit den Mützen, die hergestellt werden, die kommen alle aus der gleichen Fabrik.
Das ist nicht korrekt. Zumindest wüsste ich nicht, dass mein Mützenmacher für einen anderen auch noch was macht.
Weil das hatte ich nämlich mal gehört, weil ich meine, wenn man sich da mal die Standardmützen halt anguckt, sagen wir mal in diesen gängigsten Formaten, die es da gibt, Pinela-Modell, Tellermütze, die sehen ja alle immer sehr gleich aus. Es ist immer die gleiche Qualität von Stoff, es ist immer haargenau der gleiche Schnitt, es ist immer das gleiche Material, was im Schirm verarbeitet ist. Ich meine, die Älteren, die haben ja meistens dann noch ein bisschen Leder, dann dieser Shellack-Zeug, was dann gekommen ist, und jetzt haben sie das, glaube ich, Gummidinger, ne? Also in den meisten Mützen, oder?
Nein, meine sind entweder, also es gibt zwei Schirme bei uns zur Auswahl, das ist einmal ein Hartplastikschirm in glänzender oder eben ein Lederschirm. Also nix Gummi.
Ich hatte von meinem Leibburschen damals eine Mütze geschenkt bekommen, also noch aus den 70er Jahren, und ich hatte dann die tolle Idee, die direkt einzutrinken, und als ich die dann vorne an dem Plastikschirm gefasst hatte, ist der direkt durchgebrochen, und dachte ich mir, scheiße. Mhm. Und das war wahrscheinlich, weil die Weichmacher in den letzten Jahrzehnten halt rausgegangen sind. Mhm. Danach habe ich das dann nicht mehr gemacht.
Unter anderem auch das Thema ist, was man schon hat, was du ansprichst, gewisse Produkte, die wir in die fertigen Sachen einbauen, gibt es natürlich immer weniger. Das Handwerk in Europa ist extrem zurückgegangen. Bitte überleg dir, wie viele Schuster es noch gibt. Ich weiß in Linz noch von einem einzigen Schuster, der noch wirklich aktiv ist. Zur Zeit meines Vaters waren es 6. Das ist ein enormer Abfall. Und wenn man das weiter bedenkt, das Handwerk nimmt einfach ab und es geht immer mehr und immer weiter nach Fernostasien raus, weil dort die Arbeitskosten geringer sind und. Mhm. Und wenn man sich so wie der Herr Bitter und wie ich ein bisschen vor diesem Drang verschließt, sagt, man möchte dort nicht hingehen und in Europa bleiben, reduzieren sich manche Materialoptionen ein bisschen. Sie sind zwar qualitativ in Ordnung, aber sie reduzieren sich. Und teilweise passiert es auch, dass man eine schlechte Charge dabei hat. Das ist vielleicht dir bekannt. Die Mützen von Herrn Bitter gibt es eine Charge, wo sich das Innenleder auflöst, das Schweißleder. Das war eine schlechte Charge. Das sollte ein Leder sein, war aber ein Kunstleder, das sich mit der Zeit aufgelöst hat. Oh, furchtbar. Okay. Das hat man aber auch nicht gesehen und nicht gerochen. Und auch beim Zerschneiden ist das nicht aufgefallen, bis sie schlussendlich alles zerlegt hat.
Ja gut, das kann man halt nicht immer kontrollieren. Aber du sagtest ja, dass das Handwerk ja abnimmt. Also in Portugal ist es ja so, dass vor allem jetzt Schuhproduktion und Textilproduktion sehr stark wieder dahin gewandert ist. Dass gerade diese alten Familienbetriebe für modernere Marken die Produktion übernommen haben. Zum Beispiel auch rahmengenähte, handgemachte Schuhe, die in 8 Wochen Handarbeit hergestellt werden, aber halt am laufenden Band. Das finde ich auch cool, weil irgendwo hast du ja auch wieder so eine Rückentwicklung von diesen Globalisierungstendenzen, wo die Produktion halt komplett offshore gegangen ist. Hast du ja jetzt auch, dass es wieder mehr und mehr zurückkommt und auch junge Leute verstärkt ins Handwerk auch rüberwechseln, weil da halt auch ein enormer Jobbedarf auch ist.
Das definitiv auch, ja, bin ich bei dir.
Also ich würde sagen, da ist ja mittlerweile eine umgekehrte Situation. Als man uns als Kindern gesagt hat, du musst unbedingt studieren, weil mit dem Handwerk verdienst du nicht mehr viel, ist ja jetzt genau anders. Wenn du jetzt studierst, hast du wahrscheinlich ein geringeres Einkommensverhältnis, als wenn du halt Handwerker halt wirst.
Ja, also ich kann mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich kenne mich im Handwerk nicht extrem gut aus. Ich bin eigentlich Servius-Student, das bitte nicht zu vergessen.
Was bist du?
Jurastudent. Jus.
Ach.
Ja?
Das kannst du doch jetzt an den Nagel hängen. Du hast doch jetzt ausgesorgt mit Bittercouleur.
Ganz ehrlich, es ist weniger der Punkt, dass ausgesorgt ist. Ich möchte es einfach weitermachen. Also ausgesorgt ist hier noch lange nicht. Es ist hier genug zu arbeiten. Das ist beim besten Willen nichts, wie die alle sagen, ja, der Couleurstatter verdient sich dumm und deppert. Ist nicht der Fall.
Ich glaube, das denkt aber auch keiner, oder? Der sich ein bisschen mit der Thematik auskennt. Also
ich höre immer öfter die Stimmen. Also es gibt immer wieder mal Fragen, ja, und wie viel verdienst du schon? Kannst du schon die erste Yacht leisten? Natürlich etwas scherzhaft gemeint auch, aber mit den steigenden Preisen, die der Couleurhandler einfach hat, kommt da auch dieser Gedanke von, man steckt sich selber alles ein.
Apropos Wert, was mich auch immer interessiert Wert. Ist, mit den Zipfeln. Ich habe damals in der Fuchsenstunde ganz groß gelernt, dass der Zipfelbund damals meistens das Wertvollste war im 19. Jahrhundert, was der Student besessen hat, weil es echte Seide und Silber war. bis auf vielleicht auch goldene Ausnahmen sogar. Wie ist das heute? Sind diese Zipfel, die Glieder alle immer noch komplett aus 925er Silber oder ist das eher so ein Blech-Mischprodukt oder?
Es ist in dem Fall bei uns ist ein 835er Silber. Das ist mit der Verarbeitung eine Thematik, weil 925er Silber zu erreichen ist höchst schwer, weil es einfach, da darf nichts passieren, da darf in der Produktion eigentlich schon nichts passieren, da darf man die Dinge eigentlich nicht mehr wirklich bearbeiten, großartig. Wenn man jetzt einen Ring anschaut, die sind bei uns auch aus 925er Silber. Aber die Zipfteile selber sind aufgrund der Form, aufgrund der Beschaffenheit, aufgrund der Oberflächenbearbeitung etwas geringer als 925er, deswegen das 835er Silber. Aber ja, ist echt Silber. Ist auch punziert. Jedes einzelne Zipfteil, das man von uns bekommt, hat eine Punze drauf.
Ja, interessant, dass sich das nicht gewandelt hat. Ich meine, gut, klar, ich meine, wenn man mal von der Regierung, dass man da nicht die reinste nimmt, macht ja auch keinen Sinn, weil ein Zipfel ist ja auch ein Alltagsgegenstand. Wie wenn du dir auch keinen Goldring aus 999er Gold halt holst, weil der einfach zu weich ist und sofort verkratzt, nimmt man ja dann 585er, glaube ich, ist das, ne?
Ja, 585 und es gibt auch 333er, aber das wird für Ringe eher weniger verwendet.
Mhm. Genau. Ja, ist ja interessant, dass da so eine Korrelation halt auch irgendwo besteht.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Was macht dir denn so am meisten an der Arbeit Spaß, also neben dem Handwerk? Ist es der Kundenkontakt oder vielleicht noch was ganz anderes?
Ich denke, es ist wirklich dieser Kundenkontakt auch. Es ist die Kombination aus einem, ich kann einmal auf eine Kneipe gehen, auf eine Veranstaltung, kann auf einem Commerce etwas mitnehmen für die Farbgeschwister und sagen, Leute, hier, freut euch drüber, ich sehe auch dieses Glitzern in den Augen, ist schon geil. Also man kann sagen, was man möchte, es ist wirklich super. Und auch diese Feedback-Sachen, die man bekommt, wenn man dabei steht und sieht, wie sich die Leute hinten abfreuen, einfach weil es so cool ist, dass sie einen Zipf bekommen haben. Es ist schön. Und auch wenn man jetzt selber nicht den Zipf tauscht, man steht daneben und man freut sich drüber. Und das ist natürlich super. Das ist so ein Riesenpunkt, über den ich mich freue. Und ansonsten auch noch, es ist dieses handwerkliche Arbeiten. Es gibt mir was. Das hat Spaß, man erschafft was, die Leute freuen sich drüber. Das ist dieser Wertaustausch, würde ich sagen, von ich mache etwas, worüber sich andere freuen. Das ist einfach toll.
Ja, man sieht dich auch strahlen, wenn du
das erzählst. Das freut.
Also ich empfinde das genauso, wie du das sagst. Also wenn ich an unsere Kneipen denke, wo Zipfeltausche stattfinden, das ist immer toll. Das ist immer ein symbolischer Akt. Das ist halt entweder Leibverhältnis oder besondere Freundschaften innerhalb des Bundes, die dann nochmal durch eine äußerliche Erscheinung manifestiert werden. Und das finde ich immer toll. Also ich muss es auch sagen, also für mich ist es halt immer noch so, mit jedem, mit dem ich mal Zipfel getauscht habe, das ist halt für mich ein Zipfelbruder. Das ist was Besonderes. Das ist so den nächsten Schritt gemeinsam halt so gegangen innerhalb des, der gesellschaftlichen Konvention oder des Commons, der Verbindungen.
Durchaus, ja.
Du bist ja auch selber MKVer, ÖCVer. Was bedeutet denn Couleur für dich jenseits von Band und Mütze? Weil das finde ich halt eine spannende Frage, weil du hast jeden Tag mit diesen Sachen zu tun und man entwickelt ja dann eine ganz andere Entwicklung halt, also Beziehung halt auch dazu, ne? Also zu den Gegenständen. Aber was ist, wenn du jetzt unter deinen Bundesbrüdern unterwegs bist oder deinen Kartellbrüdern und du siehst die Mützen, du siehst die Bänder, dann weißt du, aha, okay, das, aha, okay. Du hast ja eine ganz andere Beziehung dazu. Wie sieht das aus bei dir?
Also, ich weiß, was du meinst, und es ist auch so, wenn man hinschaut, man hat diesen Blick fürs Detail einfach. Ich sehe aus Entfernung inzwischen, aus welcher Produktion welcher Zipf kommt, welcher Hersteller welchen Zipf macht. Das Thema ist, man darf sich da nicht zu sehr reinlassen, das Ganze nicht zu persönlich nehmen. Wenn jetzt da jemand einen Zipf von dem Hersteller hat oder von dem und dem und dem, soll er machen. Ist in Ordnung. Es ist, solange derjenige glücklich ist mit dem, was er hat, bin ich der Letzte, was dazu sagt. Das ist so dieser Zugang, den ich versuche zu vertreten. Jetzt nochmal kurz zurück zu deiner Frage. Meinst du die Frage eher in Bezug auf den prinzipienorientierten Teil des Couleurs oder auf den generalisierten, wenn ich mit Bundesbildung unterwegs bin?
Dieses Spannungsfeld zwischen dem symbolischen Wert, das sind unsere Farben, weil du hast ja dann nochmal deine speziellen Farben als Mitglied deiner Verbindung, aber dann hast du parallel bei dir im Büro dann nochmal die Farben von hunderten von anderen Verbindungen, wenn nicht sogar tausenden. Und das war die Frage, also dieses Spannungsfeld zwischen der Besonderheit, dem, wo du dazu gehörst, und der Ware, die du halt im Lager halt hast und verkaufst.
Hart gesagt, aber jetzt weiß ich, was du meinst, verstehe. Es gibt für mich kein großartiges Spannungsfeld dahingehend. Also die Bänder meiner Verbindung behandle ich gleich wie die Bänder anderer Verbindungen, weil trotzdem jemand ist dahinter, der das Ganze haben möchte, und auch ein Qualitätsanspruch sollte da sein generell. Es sollte kein Band fleckig sein, wenn es rausgeht. Es kann passieren. Wir haben hier Handarbeit. Wir arbeiten teilweise mit Polierpaste, allem drum und dran. Wenn da mal ein Fleck irgendwo draufkommt, den man übersieht, dann ist es ärgerlich. Das passiert aber. Ist mir bei den Zipfen meiner Bundesbrüder auch schon passiert. Das wird dann einfach auskorrigiert. Man macht es aber nicht bewusst. Und es ist, ich ziehe jetzt einen sehr relativ harten Vergleich, auch wenn du auf einem Friedhof unterwegs bist, nur weil du die Person nicht kennst, zeigst du trotzdem eine gewisse Ehrerbietung, wenn du dich passend verhältst. Mhm. Das ist, glaube ich, das Beste, wie ich das darstellen kann. Nur weil ich den Bund nicht kenne, die Bedeutung dahinter nicht kenne, gehe ich trotzdem gleich wertvoll damit um, wie mit meinen eigenen Sachen.
Ja, so. Schöne Antwort. Dann lass uns doch jetzt mal zum Schluss kommen. Wenn wir 10 Jahre nach vorne schauen, wo siehst du dein Unternehmen dann?
Also hoffentlich einmal digitalisiert und möglichst modern gehalten, unter anderem die Website. Aber auch viel in Bezug, ich möchte das schaffen, was schwer ist im kulturbestehenden Bereich. Ich möchte nach wie vor die Qualität hochhalten. Ich möchte schauen, dass alles sauber ist, alles in Ordnung geht, alles passend ist. Und währenddessen schauen, dass die Preise nicht durch die Decke gehen. Also das ist eine wirkliche Challenge, die man sich überlegen muss, wie man es am besten meistert. Mhm. Die Silberpreise beispielsweise. 2022 waren wir bei 80 Cent das Gramm, jetzt sind wir bei 1,60 Euro das Gramm. Das wirkt sich natürlich auch auf die Zipfel aus. Lederpreis das gleiche. Es ist also, das alles zu halten, die Preise, den Markt irgendwie anzupassen, nicht irgendwie von der Weltwirtschaft mitgenommen zu werden und diesen kleinen, sicheren Hafen, den die Couleurstudenten haben, halten zu können. Dass sie noch immer gern wieder herkommen und sagen, hey, da passt alles, da fühle ich mich wohl. Auch wenn was nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte, komme ich gerne zurück, weil alles passt. Das möchte ich gerne aufrechterhalten. Also ich möchte wirklich was haben, wo die Leute gerne hin zurückkommen. Ich möchte keinen Streit, ich möchte keine Diskussionen. Ich möchte einfach Leute, die gerne zu mir kommen und sagen, hey, du kannst das für uns machen, bitte.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Patrick, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in den Talk zu kommen. Es war schön, war ein spannendes Gespräch. Ich denke, die Leute da draußen haben dich jetzt, also die Corpus da draußen haben dich jetzt auch nochmal kennengelernt. Und ich drücke dir die Daumen mit deiner Nachfolge, die du jetzt gerade angetreten hast. Und ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Macht's gut. Ciao.
Alles Gute. Tschüss.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk, ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut.